Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen heute Abend: Bombenanschlag auf Mallorca. Zwei Beamte der Guardia Civil kommen ums Leben. Startschuss zur Aufholjagd. Deutschlands SPD-Kanzlerkandidat Steinmeier stellt sein Wahlkampfteam vor. Mit vielen Frauen und wenigen Überraschungen. Stabübergabe bei der NATO. Der Däne Rasmussen dürfte sich vor allem um einen Richtungsstreit innerhalb der Militärallianz kümmern müssen. Alarmruf des Welternährungsprogramms. Die reichen Länder kneifen bei den Zahlungen. Weiter dann ein Nachruf auf Peter Zadek. Der große deutsche Theatermacher ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Und in der Sommerserie «Das liebe Geld» gehen wir in die Ländereien des größten Schweizer Grundeigentümers. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Jonathan Fisch. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Nach einem Bombenanschlag auf Mallorca ist die Ferieninsel von den Behörden vollständig abgeriegelt worden. Damit sollen die Attentäter an der Ausreise gehindert werden. Sollte der Flughafen von Palma nicht rasch wieder geöffnet werden, könnte das zu großen Störungen im europäischen Luftverkehr führen. Ziel des Anschlags am Mittag war im Badeort Palma Nova eine Kaserne der paramilitärischen Guardia Civil. Zwei Polizisten wurden getötet, als die Bombe unter einem Auto der Guardia explodierte. Die Behörden machen die baskische Untergrundorganisation ETA verantwortlich. Diese hatte gestern in Nordspanien mit einem Bombenanschlag eine Polizeikaserne schwer beschädigt, wobei 65 Polizisten und Angehörige verletzt wurden. Der Wahlausschuss der CVP will mit einer Kandidatur um den frei werdenden Sitz von FDP-Bundesrat Kuschmer kämpfen. Dies hat der Ausschuss einstimmig entschieden. In den nächsten Tagen würden die Wahlchancen möglicher Kandidaten sondiert. Der Anspruch auf einen zweiten Bundesratssitz für die Christlichdemokraten sei klar gegeben. In Iran ist die Polizei gegen Teilnehmer einer Trauerfeier der Opposition vorgegangen. Die mehreren hundert Personen wurden mit Knüppeln und Tränengas auseinandergetrieben. Die Oppositionellen wollten in der Hauptstadt Teheran das Grab einer Studentin besuchen, die vor 40 Tagen von einem Polizisten erschossen worden war. Videoaufnahmen ihres Todes gingen um die Welt. Der unterlegene Präsidentschaftskandidat Mousavi wurde heute von hunderten Polizisten daran gehindert, an das Grab der Studentin zu gelangen. In Deutschland hat der Kanzlerkandidat der SPD, Frank-Walter Steinmeier, sein Wahlkampfteam vorgestellt, 8 Wochen vor der Kanzlerwahl. 10 Frauen und 8 Männer gehören zum Team, darunter alle sozialdemokratischen Minister, die heute im Amt sind, außer Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Sie verzichtet wie angekündigt wegen der sogenannten Dienstwagen-Affäre. Der deutsche Theaterregisseur Peter Zadek ist im Alter von 83 Jahren einer schweren Krankheit erlegen. Er starb in Hamburg. Zadek war einer der bedeutendsten und einflussreichsten Regisseure des deutschsprachigen Theaters der Nachkriegszeit. Mit seinen provokativen Inszenierungen war er beliebt bei Publikum und Kritikern. Im Norden Nigerias hat die Armee das Hauptquartier und die Moschee einer islamistischen Sekte gestürmt. Dabei sollen erneut viele Menschen ums Leben gekommen sein. Nach Militärangaben entkamen Sektenführer Yusuf und etwa 300 Anhänger. Die Sekte fordert die Einführung des islamischen Rechts der Scharia für ganz Nigeria, also auch in den christlichen Gebieten. Bewaffnete Anhänger haben immer wieder Kirchen, Polizeiwachen, Regierungsgebäude und Gefängnisse angegriffen. Griechenland geht gegen illegale Einwanderer vor. Bei einer Polizeirazzia wurden mindestens 90 Migranten ohne Papiere im Zentrum Athens in illegalen Wohnungen festgenommen. Vor 2 Wochen wurde in Patras ein Lager von Einwanderern mit Bulldozern zerstört. Auf vielen griechischen Inseln sowie in einigen Quartieren Athens herrschen laut den Behörden chaotische und gesundheitsgefährdende Zustände. Griechenland hat letztes Jahr 150.000 illegale Zuwanderer aufgegriffen, hauptsächlich aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika. Die Autofähren in Griechenland weisen teils erhebliche Sicherheitsmängel auf. Dies hat der deutsche Automobilclub ADAC festgestellt. Von den 14 überprüften Autofähren seien 4 wegen gravierender Mängel durchgefallen. Die Fluggesellschaft Swiss macht im Unterschied zu ihrer Muttergesellschaft Lufthansa noch Gewinn. Allerdings ist er bei Swiss im ersten halben Jahr um fast 3/4 zurückgegangen auf 65 Millionen Franken. Die Swiss-Mutter Lufthansa muss einen Halbjahresverlust von rund 220 Millionen Euro verkraften. Der Fall des Ölpreises macht den Erdölkonzernen immer mehr zu schaffen. So ging der Gewinn des US-Konzerns ExxonMobil im zweiten Quartal um 66% zurück und betrug noch knapp 4 Milliarden Dollar. Beim größten Ölkonzern Europas, Royal Dutch Shell, ging der Gewinn um rund 70% zurück auf ebenfalls fast 4 Milliarden. Beim britisch-niederländischen Konzern muss aus Spargründen jeder 5. Manager gehen. Der Gotthardstraßentunnel war am Vormittag längere Zeit gesperrt wegen des Ölverlustes eines Lastwagens. Der Verkehr durch den Tunnel musste für die Reinigung während 2,5 Stunden unterbrochen werden. Der Stau vor den beiden Tunneleingängen konnte den ganzen Tag nicht abgebaut werden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.933 Punkten plus 2,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.215 Punkten plus 1,6%. Der Euro wird zu einem Franken 53,27 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,896. Das Wetter im Norden ist es am Freitag erst bewölkt, am Nachmittag wird es zeitweise im Westen und im Wallis sogar recht sonnig. Gegen Abend gehen vor allem in den zentralen und östlichen Alpen lokale Schauer und Gewitter nieder. Im Süden und in Graubünden ist es bewölkt und im Tessin sind bereits am Morgen erste Schauer möglich. Tagsüber zeigt sich ab und zu die Sonne und gegen Abend gibt es Schauer und Gewitter. Im Tessin liegen die Höchstwerte bei 26 Grad. Am 1. August ist es sonnig bei rund 29 Grad. Am Abend steigt das Gewitterrisiko an. Vor allem in den Bergen gehen einige Schauer und Gewitter nieder.
Die großen Vorsätze der deutschen Sozialdemokraten.
Wir haben in diesem Team verabredet, in den nächsten 8 Wochen gemeinsam in die Hand zu spucken.
Gemeinsam in die Hand spucken und in 8 Wochen die Wahl gewinnen. Beides ziemlich aussichtslos, oder etwa nicht, Herr Steinmeier? Dann die reichen Kneifen. Dem Welternährungsprogramm geht das Geld aus, weil viele Länder ihre Zusagen nicht einhalten. Quo vadis, NATO? Der neue Chef der Militärallianz Anders Fogh Rasmussen muss sich vor allem als Pfadfinder bewähren. Weiter dann mit Peter Zadek.
Theater ist nicht nur wie das Leben, es ist das Leben und darf sich auch nicht zu weit aus dem Leben der Nicht-Theaterwelt zurücksehen.
Jetzt hat sich der Meister der Improvisation aus beidem zurückgezogen, dem Theaterleben und dem richtigen Leben. Ein Nachruf. Und in der heutigen Episode aus der Sommerserie «Das liebe Geld» die Begegnung mit dem grössten Bodenverwalter der Schweiz.
Wir teilen das Grundeigentum durch unsere 16'000 Bürger und insofern ist man dann eigentlich wieder nicht mehr ein grosser Grundbesitz als solches, aber wir haben sehr, sehr viele schöne Ecken auf dem Grundeigentum, wo wir wirklich stolz sind drauf.
Ottmar Reichmuth ist als Geschäftsführer der Oberalmeind-Korporation Herr über sage und schreibe 1/4 des Bodens im Kanton Schwyz. Doch zunächst jetzt zum Bombenanschlag auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca. Die Behörden hatten schon nach dem Anschlag von gestern auf die Polizeikaserne in der nordspanischen Stadt Burgos befürchtet, das könnte der Auftakt sein zu einer Serie von Anschlägen. Und auch wenn es keine Bekenner gibt, ist für die Behörden klar, wer hinter den Anschlägen steckt, sowohl hinter dem von gestern in Burgos als auch dem aktuellen von heute auf Mallorca, bei dem 2 Beamte der Guardia Civil ums Leben gekommen sind. Die baskische Untergrundorganisation ETA. Ich habe unseren Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind gefragt, was spricht für die ETA als Urheberin der Anschläge?
Dafür spricht in erster Linie das Tatmuster mit diesen Magnetzündern, die unter Autobomben montiert wurden, offensichtlich Stunden vor den Anschlägen. Damit erlaubten die Attentäter selbst nicht zu weit zu exponieren. Die dürften längst über alle Berge sein, obwohl man inzwischen sämtliche See- und Flughäfen auf den Balearen gesperrt hat, in der Hoffnung, aufgrund der Insellage ihrer habhaft zu werden. Die sind längst wahrscheinlich wieder auf dem Festland oder im französischen Exil. Das spricht alles dafür, dass es eben dasselbe Muster ist wie in den letzten Jahren eigentlich immer bei ETA.
Also kaum handfeste Zweifel, dass die ETA auch hinter dem Anschlag von Mallorca von heute steckt. Morgen begeht die ETA den 50. Gründungstag. Ist das der Grund für die aktuellen Anschläge?
Das spielt sicher eine ganz große Rolle in der ganzen Angelegenheit. ETA wurde in den letzten Jahren und Monaten immer wieder sehr geschwächt durch erfolgreiche Polizeirazzien, sowohl in Frankreich wie in Spanien, und hat nun offensichtlich das Bedürfnis, an ihrem 50. Gründungstag zu zeigen, dass sie noch da ist und dass sie auch Schaden noch anrichten kann, dass sie ein Faktor ist im Baskenkonflikt, mit dem alle übrigen zu rechnen haben.
Bei beiden Anschlägen, dem von gestern und von heute, hätte die Opferbilanz noch weit schlimmer ausfallen können. Darf ich daraus schließen, die ETA hat an Effizienz verloren?
Ich würde schon meinen, dass es mit Effizienz und Know-how, wenn man so will, wenn das nicht ein bisschen pervers tönen würde in diesem Kontext, zu tun hat. Die ETA hat viele erfahrene Kader verloren in den erwähnten Razzien, aber auch in internen Richtungskämpfen. In den letzten Jahren ist es immer wieder zu Abspaltungen gekommen. Leute, die sich vom bewaffneten Kampf losgesagt haben, dürfen auch nicht vergessen, dass mehrere hundert ETA-Kader nach wie vor im Gefängnis sitzen. Und die Organisation mehr und mehr auf die Hilfe von jungen Leuten angewiesen ist, die keine große Kampferfahrung in Anführungszeichen aufzuweisen haben und dann vielleicht eben dilettieren im terroristischen und mörderischen Handwerk, was eben aus einer 200-Kilo-Bombe eben dann doch nicht das Potenzial rausholt, das sie gehabt hätte, dass sie nämlich ein Riesenblutbad mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten von Toten hätte anrichten können.
Der spanische Staat kämpft seit 50 Jahren gegen die ETA, ist ihr aber bisher nicht beigekommen. Anders in Irland im Fall der IRA. Weshalb schafft es Spanien nicht?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist der spanisch-baskische Konflikt auch immer wieder von rassistischen und ethnischen Konflikten überlagert worden, die so in dieser Klarheit im irischen Konflikt nicht dominiert haben und dann eben auch unter demokratischen Verhältnissen, wie sie jetzt in Spanien seit den 70er Jahren herrschen, eigentlich die Zentralregierungen als Gegenpart der Terroristen nie ganz vom repressiven Ansatz losgekommen sind. Es ist auch heute wieder so, dass sämtliche politischen Vertretungen, die die ETA-Ideen von einem eigenen baskischen Staat vertreten, systematisch immer wieder verboten werden durch Gerichtsbeschlüsse, durch Parteiengesetze, dass es gar keine Möglichkeit gibt, dieses Ideengut auf demokratischer, politischer Ebene zu vertreten und der Untergrund eigentlich auch dadurch wachgehalten wird und ihm immer wieder neue Vorwände geliefert werden, seinen blutigen Kampf fortzusetzen.
Auskünfte und Einschätzungen von Alexander Gschwind. Ab nächster Woche tourt Frank-Walter Steinmeier mit seinem Wahlkampftross durch Deutschland. 2 Monate bleiben dem Kanzlerkandidaten der SPD und seinen Genossen, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass die Sozis weiter regieren müssen. Ein Unterfangen, das schier aussichtslos wirkt. Die Unionsparteien und die FDP sind den Genossen weit voraus. Jetzt hat Steinmeier das Team vorgestellt, das ihm bei der Aufholjagd helfen soll. Aus Berlin, Fritz Dinkelmann.
Wir sind auf der Höhe der Zeit. Wir haben das, was zu tun war, für die Vorbereitung des Wahlkampfes geleistet und nun geht's los. Mit heute.
Kurze, prägnante Sätze hat er immer noch, SPD-Parteichef Franz Müntefering. Aber dass die SPD neu durchstartet, das hat Münte auch schon versprochen, als er erneut in den Ring stieg, um den Sozialdemokraten zusammen mit Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier neues Leben einzuhauchen. Es ist misslungen. Der alte Hoffnungsträger zündete nicht mehr und auch der angesehene Außenminister Steinmeier schwächelte plötzlich in seiner Rolle als Kanzlerkandidat. Er blieb blass, uninspiriert und wenn er sich, so wie heute in Potsdam, kämpferisch geben will, dann tönt das so.
Ich bin rundum zufrieden. Wir haben in diesem Team verabredet, in den nächsten 8 Wochen gemeinsam in die Hand zu spucken.
Gemeinsam in die Hand spucken, das Bild ist so schief wie die Schieflage einer Partei, die sich nach den Schröder-Jahren nie mehr aufrappen konnte. In Umfragen bei 23% dümpelt, was für eine Partei mit dem Anspruch, eine große Volkspartei zu sein, trostlos ist. Aber mit rundum zufrieden meinte Kanzlerkandidat Steinmeier sein 20-köpfiges Kompetenzteam, das er heute vorgestellt hat, eine Art Schattenkabinett mit alten Zugpferden wie Finanzminister Peer Steinbrück, Umweltminister Sigmar Gabriel oder Justizministerin Brigitte Zypries. Aber überraschend war am präsentierten Wahlkampfteam nur, dass die Hälfte davon Frauen sind. Viele von ihnen jung, zweifellos kompetent, aber überwiegend völlig unbekannt. Die Ausnahme, die Parteilinke Andrea Nahles, die für Bildung und Integration streiten soll. Die SPD demonstriert also guten Willen beim Thema Gleichberechtigung, aber gleichzeitig verhagelte Gesundheitsministerin Ulla Schmidt der SPD den Wahlkampfauftakt.
Ich weiß, was sie geleistet hat. Ich weiß, was sie geleistet hat dafür, dass wir in Deutschland nach wie vor eines der besten Gesundheitsversorgungssysteme der Welt haben.
Aber zum Kompetenzteam stoßen darf Ulla Schmidt, wenn überhaupt, erst dann, wenn sie dem Rechnungshof bewiesen hat, dass ihr Urlaub in Spanien mit Chauffeur und Dienstwagen korrekt war. Steinmeier aber denkt nicht schwarz-weiß, sondern an schwarz-gelb.
Ich sage Ihnen, schwarz-gelb, das wäre der Rückweg, der Rückmarsch in die 90er Jahre. Und deshalb sage ich Ihnen, darum wollen, darum müssen und darum werden wir gewinnen. Herzlichen Dank.
Parteichef Franz Müntefering mochte sich heute in Potsdam noch nicht bedanken.
Die Ergebnisse stehen, anders als manche unterstellen, nicht fest. Wir können nicht sicher sein, dass wir es schaffen, aber niemand anders kann auch sicher sein, dass er es schafft.
Siegeszuversicht sieht anders aus. Man hat ihn in Potsdam heute fast nicht gehört, den Startschuss zum SPD-Wahlkampfauftakt. Obwohl Frank-Walter Steinmeier jedes Politikfeld quälend akkurat aufgelistet hatte, aber ohne Pointierung. Obwohl...
Wir spielen nicht auf Platz, wir spielen auf Sieg.
Käme es so, dann wäre das wirklich eine Pointe.
Das Welternährungsprogramm der UNO schlägt Alarm. Dem World Food Program fehlt das Geld, es muss seine Hilfe für die Hungernden kürzen. WFP-Direktorin Josette Sheeran nannte eindrückliche Zahlen. Das benötigte Budget ihrer Organisation für das laufende Jahr betrage 6,7 Milliarden Dollar. Viele Geberländer hielten aber ihre Zusagen nicht ein. Sie schätze bis Ende Jahr mit höchstens 3,7 Milliarden. Ich habe darüber mit Ralf Südhoff vom Berliner Büro des Welternährungsprogramms gesprochen. Erste Frage, wen treffen die Hilfskürzungen am meisten?
Es trifft bereits ganz massiv die Menschen, die am dringendsten eigentlich Hilfe benötigen würden. In Bangladesch können wir Hunderttausende von Schulkindern keine Schulspeisung mehr geben. Arme Kinder, die nur zur Schule gehen können, wenn sie dort was zu essen bekommen, weil sonst müssten sie betteln, damit sie satt werden. Es betrifft 600.000 Flüchtlinge in Uganda, die unmittelbar Hilfe benötigen, weil sie nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Es betrifft 5 Millionen Menschen in Äthiopien, die durch die Dürre, durch die hohen Preise dort sich nicht mehr selbst versorgen können und denen wir künftig nur noch halbe Essensrationen geben können und so weiter. Man kann die Liste unendlich verfolgen.
Sind denn in jüngster Zeit neue Länder dazugekommen, welche sich vielleicht vor der Finanzkrise noch selber haben helfen können?
Es sind auch Länder hinzugekommen, die wir sozusagen als Laien niemals auf der Liste hätten. Die Finanzkrise sorgt dafür, dass das Wirtschaftswachstum einbricht in diesen Ländern, dass sie weniger exportieren können und vor allem auch, dass viele Gastarbeiter aus diesen Ländern in unseren Volkswirtschaften entlassen werden und weniger Geld nach Hause überweisen können. Ganz konkret Kirgisistan beispielsweise. Hunderttausende von Menschen überweisen nicht mehr etwas in ihre Heimatfamilien. Deswegen müssen wir dort plötzlich wieder Hungerhilfe leisten, weil diese armen Familien sich das Essen nicht mehr leisten können.
Josette Sheeran, die Direktorin des World Food Programs, hat davor gewarnt, dass die aktuelle Entwicklung auch die reichen Länder beunruhigen sollte, also gerade jene Länder, welche wegen der Finanzkrise die Hilfsgelder zurückhalten. Weshalb sind die davon auch betroffen?
Wir haben ja vor gerade mal einem Jahr sehen können, als die Welternährungskrise noch im Gespräch war und nicht überschattet wurde von der Finanzkrise, welche Auswirkungen es haben kann, wenn immer mehr Menschen ihr Essen nicht mehr bezahlen können. Es sind allein in diesem Jahr 100 Millionen Menschen dem Hunger anheimgefallen. Zusätzlich damit sind es über 1 Milliarde mittlerweile. Und Joseph Chiron hat mal den Satz gesagt, ein hungernder Mensch emigriert, er rebelliert oder er stirbt. Keine dieser drei Alternativen ist akzeptabel. Und im vergangenen Jahr konnten wir in der Tat feststellen, durch die Hungerunruhen, die in über 30 Ländern ausbrachen, dass das auch eine ganz konkrete Gefahr ist für diese Demokratien und für die Stabilität in diesen Ländern und damit auch für uns. Es ging ja auch um Staaten wie Mexiko, Ägypten, Indonesien, also wirklich große, einflussreiche Länder.
Reden wir über die Nahrungsmittelpreise. Die sind ja seit dem absoluten Hoch vor gut einem Jahr wieder deutlich heruntergekommen, sind aber immer noch fast doppelt so hoch wie vor dem dramatischen Anstieg. Trotzdem die Frage, hat die Preisreduktion die Problematik nicht zumindest ein wenig gedämpft?
Sie hat sie ein wenig gedämpft, aber eben mehr auch nicht. Sie hat sie ein wenig gedämpft für uns zum Beispiel. Wir müssen ja auch auf den Weltmärkten die Nahrungsmittel oder in den Entwicklungsländern selbst aufkaufen zu ganz normalen Marktpreisen. Das ist für uns etwas günstiger geworden, aber eben nur in einem Maße, dass jetzt die Nahrungsmittel nicht mehr das Drei- oder Vierfache kosten, wie noch vor ganz kurzer Zeit, sondern in etwa das Doppelte. Das ist also immer noch ein massives Problem, ganz zu schweigen von den Menschen vor Ort, für Arme, die schon vor der Krise 2/3 ihres Einkommens nur für Essen ausgeben mussten, ist es eben ganz egal, ob das Essen jetzt nicht mehr bezahlbar ist, weil es doppelt so viel kostet wie früher oder sogar 4-mal so viel. Es bleibt unbezahlbar und in vielen Entwicklungsländern sind die Preise übrigens auch sogar noch höher als vor einem Jahr.
Wer profitiert denn von höheren Preisen? Sind das nicht auch Kleinbauern zeitweise?
Das ist die große Chance, die eigentlich in der Welternährungskrise liegt. Höhere Agrarpreise wären auch eine Möglichkeit zu einem Aufbruch dafür, dass wir die Landwirtschaft in den Entwicklungsländern selbst wieder so fördern, dass die Menschen sich selbst versorgen können. Unsere große Sorge ist, dass diese Chance jetzt verspielt wird. Denn dafür müsste man diesen Menschen, gerade den Kleinbauern, die Sie ansprechen, helfen. Sie haben nicht das Geld, um einmal in mehr Saatgut, einmal in etwas bessere Werkzeuge, einmal in mehr Dünger zu investieren, um dann mit einer größeren Ernte von den höheren Preisen zu profitieren. Das heißt, man müsste einmal intervenieren, um gerade die Kleinbauern, die Landarbeiter und so weiter von diesem Preisboom profitieren zu lassen. Dann hätte er ja auch eine gute Seite.
Das Welternährungsprogramm macht in erster Linie Hungernothilfe, aber längerfristige Hilfe zur Selbsthilfe, die bei den Strukturen ansetzt, wäre auch wichtig. Was kann das World Food Programme tun, um mehr in diese Richtung zu bewirken, Hilfe zur Selbsthilfe?
Wir versuchen zum einen etwa ein Viertel unserer Mittel in mittel- und langfristige Hilfe zu stecken, zum Beispiel Schulspeisungsprogramme, die Kindern ermöglichen, eine Ausbildung zu bekommen und mit dieser Ausbildung dann dem Teufelskreis des Hungers zu entfliehen, dass sie keine Bildung haben, deswegen hungern, deswegen betteln müssen, deswegen keine Bildung bekommen und so weiter. Das ist ein Teil. Noch wichtiger ist aber, in Zeiten, wo die Nothilfe immer wichtiger wird, versuchen wir diese Nothilfe gleichzeitig wie eine Investition zu nutzen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Im vergangenen Jahr haben wir über 1 Milliarde Dollar ausgegeben für Nahrungsmittel, für Nothilfe in den Entwicklungsländern selbst. Wir kaufen also die Getreide, den Mais, die Nahrungsmittel in Entwicklungsländern, um dort in den benachbarten Krisengebieten zu helfen und investieren so diese Mittel direkt in die Landwirtschaft vor Ort. Das ist natürlich eine Investition, um den Menschen zu helfen, sich schon bald dann auch wieder selbst versorgen zu können. Und dabei versuchen wir vor allem auch gezielt mit Kleinbauern zusammenzuarbeiten.
Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm der UNO. Hier im Echo der Zeit geht es weiter mit einem Nachruf auf den großen Theatermacher Peter Zadek, einer Reportage über die heimlichen Großgrundbesitzer der Schweiz. Und zunächst jetzt mit dem Stabwechsel bei der NATO. Die mächtigste Militärallianz der Welt bekommt einen neuen Chef. Nach gut 5 Jahren tritt morgen der Holländer Jaap de Hoop Scheffer ab und macht dem Dänen Anders Fogh Rasmussen Platz. Während es Scheffer einigermaßen gelang, das Bündnis zusammenzuhalten, könnte unter seinem Nachfolger der Streit um die künftige Rolle der NATO offen ausbrechen. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Das militärische Zeremoniell beherrscht man bei der NATO weiterhin bestens. Das gilt auch jetzt beim Wechsel an der Spitze des westlichen Bündnisses. Schwerer tut man sich bei der Substanz, denn der NATO kam nach dem Kalten Krieg plötzlich ihre Hauptaufgabe abhanden. So darf die NATO zwar stolz sein auf ihre Vergangenheit als Verteidigerin der Demokratie, doch ihre Zukunft ist nicht garantiert. Zumal die internen Differenzen darüber, wie es weitergehen und welche Rolle die NATO künftig spielen soll, enorm sind. Carl Bildt, Außenminister von Schweden und damit jenes Landes, das zurzeit den EU-Vorsitz ausübt, ist einer von wenigen Regierungsvertretern, die das offen zugeben.
The political culture, or let's call it strategic culture, of the United States and most European countries is a different one.
Die strategische Kultur in den USA sei einfach anders als in den meisten europäischen Ländern. Dass diese Differenzen nicht längst offen ausbrachen, ist dem abtretenden NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop-Scheffer zu verdanken, sagt die NATO-Spezialistin des German Marshall Fund, Constanze Stelzenmüller.
Es ist ihm mit seinem diplomatischen Geschick gelungen, die Alliierten in der NATO in einer sehr, sehr schwierigen, sehr zerrissenen Zeit einigermaßen zusammenzuhalten und große Brüche zu verhindern.
Angekreidet hat man ihm aber, dass er sich sehr nahe bei den USA positionierte. Allerdings:
Ein NATO-Generalsekretär, der sich gegen die Wünsche von Washington stellt, wird sehr schnell scheitern.
Auch de Hoop-Scheffers Nachfolger, der Däne Anders Fogh Rasmussen, gilt als sehr proamerikanisch. In den USA wird ihm hoch angerechnet, dass er sein Land am Irakfeldzug beteiligte.
Rasmussen gilt als jemand mit einer klaren konservativen Prägung, starken Führungswillen, starker Persönlichkeit und nicht nur der Fähigkeit, sondern auch dem Willen, innerhalb der NATO eine starke Rolle und die NATO verteidigende Rolle zu spielen.
Eine erste große Aufgabe stellt sich ihm am Hindukusch.
Afghanistan, die historisch größte und gefährlichste Mission der NATO, steht, wie es scheint, momentan unter einem eher schlechten Stern.
Ob sich dort der Erfolg erzwingen lässt, ist zweifelhaft. Ebenso, ob eine neuerliche Strategieänderung und wenn ja, welche, mehr brächte. Einen allfälligen erfolglosen Abzug aber müsste der neue Generalsekretär der Weltöffentlichkeit sehr geschickt verkaufen, damit das Image der NATO nicht allzu sehr litte. Die zweite große Herausforderung liegt in der Frage, was soll eigentlich die NATO künftig tun? Nachdem der Kalte Krieg vorbei und die Osterweiterung zu einem guten Teil abgeschlossen ist, braucht das Bündnis neue Ziele. Bloß welche? Einzelne der 28 Mitglieder sehen die NATO künftig als globalen Akteur, ob es nun um Friedenssicherung, Terrorbekämpfung, Energiesicherheit oder Cyberkrieg geht.
Die Amerikaner und einige Europäer, darunter manche der Skandinavier, wünschen eine NATO, die in der Tat global Bedrohungen bekämpfen kann.
Die Osteuropäer hingegen wollen eine Rückbesinnung aufs alte Kerngeschäft, auf Vorkehren gegen die in ihren Augen wieder wachsende Bedrohung durch Russland. Das dritte Problem schließlich gründet in zunehmenden Differenzen zwischen den USA und den großen europäischen NATO-Partnern. Fabio Liberti vom französischen Strategieinstitut IRIS.
Ils ont un regard de plus en plus tourné vers leur prochain ennemi stratégique, c'est-à-dire la Chine.
Für Washington werde der Pazifik wichtiger als der Atlantik, denn dort sehe man seinen großen strategischen Rivalen, nämlich China.
Moi, je ne suis pas persuadé que les États-Unis soient véritablement intéressés à l'Alliance Atlantique. L'Europe n'est plus l'équerre du théâtre.
Entsprechend schwinde, trotz wortreicher gegenteiliger Beteuerungen, das Interesse an der transatlantischen Zusammenarbeit. Umso mehr, als die USA zunehmend frustriert seien über die vergleichsweise bescheidenen Verteidigungsetats der Europäer und deren Zögern bei Kampfeinsätzen vom Irak bis Afghanistan. Rasmussen muss es also auch gelingen, die Europäer und die Amerikaner wieder näher zusammenzubringen. Der Däne tritt sein Amt in einer schwierigen Phase an. Das Risiko, dass er an den gewaltigen Herausforderungen für die NATO scheitert, ist beträchtlich.
Der Bericht von Fredrik Steiger. Mehr über die NATO finden Sie in unserem Online-Angebot unter drs.ch. Er war einer der einflussreichsten Regisseure des deutschsprachigen Theaters, ein Großmeister des oft auch gescholtenen Regietheaters. Peter Zadek hat im Laufe seiner mehr als 60 Jahre dauernden Karriere an allen großen Häusern gearbeitet und dort meistens begeistert, oft auch provoziert und schockiert. Sein letztes Stück inszenierte Peter Zadek noch im Februar fürs Schauspielhaus Zürich. In der Nacht auf heute ist er 83-jährig gestorben. Ein Nachruf von Kulturredaktorin Elinor Landmann.
Er liebte die Klassiker. Shakespeare, Tschechow und Ibsen, so sagte Peter Zadek einst, seien seine drei Theatergötter. Ihre Stücke inszenierte er immer und immer wieder, denn Peter Zadek war neugierig. Er entdeckte in altbekannten Klassikern immer wieder Neues. Sein Theater war verspielt, lustvoll, aber nicht harmlos. Peter Zadek stülpte sich die Kappe eines Hofnarren über, der die Wahrheit spricht. Hier ein Ausschnitt aus einer Rede des Regisseurs Ende der 70er Jahre.
Das Bild des Theatermachers als Hofnarr scheint mir immer noch am richtigsten. Theater ist ein Freiraum zum Spielen, während die ernsten Leute zu viel Ehrgeiz haben, um sich die Zeit zum Spielen zu nehmen.
Das Spielerische und das Feingefühl für die Komödie brachte Peter Zadek mit aus Großbritannien. Dort wuchs er auf, dort ließ er sich ausbilden, nachdem seine Eltern, Juden, 1933 aus Berlin emigrieren mussten. 1958, mit 32 Jahren, kehrte Peter Zadek nach Deutschland zurück. Im Gepäck, so formulierte es einst die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hatte er die Liebe zu Shakespeare, die Sehnsucht nach Boulevard und die Lust an der Provokation. Damit pustete Peter Zadek ab den 60er Jahren den Staub aus dem bildungsbürgerlichen Theater. Er präsentierte ernste Inhalte in leichter Form, kannte keine Berührungsängste. Er brachte Revuen, Musicals in die Theaterhäuser, holte das Fußballpublikum in den Kunsttempel, machte Fernsehen und er schockierte, weil er etwa seine Schauspieler nackt auftreten ließ.
In unserem Computerzeitalter ist das Theater eine der Kunstformen, die noch erstaunen lässt. Wo an einem unwiederholbaren Abend ein Moment passieren kann, ein aufregender Moment. Solche Momente im Theater zu erwarten, ist fast so spannend wie Leben.
Die Schwerelosigkeit seiner Arbeiten, das zeichnete den Regisseur Zadek aus. Und sein eigentümlicher Umgang mit den Schauspielern. Peter Zadek war die Zurückhaltung selbst. Er beobachtete bloß, sprach wenig beim Inszenieren, erklärte kaum etwas und erlegte vor allem nichts fest. Improvisation war sein Mittel und Fantasie das Ziel. Den Gang eines Schauspielers festzulegen, das sei geradezu das Gegenteil von Theater, so Zadek einst in einem Interview. Fantasie zu erhalten und immer wieder neu zu entfachen, das war ihm wohl das Wichtigste. Seine allerletzte Inszenierung erarbeitete Peter Zadek am Schauspielhaus Zürich. Er brachte im Februar das selten gespielte Stück Major Barbara von George Bernard Shaw auf die Bühne. Vieles, was seine Arbeit auszeichnet, war da zu sehen. Der prägende Einfluss angelsächsischer Kultur. Eine mit leichter Hand inszenierte Konversationskomödie, die doch Tiefgang hatte, Musical-Elemente. Und doch, der bewegendste Moment war der Schlussapplaus. Da betrat ein schwerkranker Peter Zadek gebeugt und mit unsicherem Schritt die Bühne, nahm den Applaus in Empfang und reckte trotzig und triumphierend den Stock in die Luft. Er hatte es noch einmal geschafft. Gestern Nacht ist Peter Zadek mit 83 Jahren nach langer Krankheit verstorben.
Nachruf auf den großen Theatermacher Peter Zadek. Elinor Landmann hat ihn verfasst. Das liebe Geld ist Thema einer Reportagereise diesen Sommer mittags im Rendezvous anstelle des Tagesgesprächs und abends hier im Echo der Zeit anstelle des Dossiers. Heute haben wir es von Großgrundbesitzern im Kanton Schwyz. Sie sind älter als die alte Eidgenossenschaft und sie verwalten riesige Ländereien. Ursprünglich waren diese Korporationen oder auch Genossamen Zusammenschlüsse von alteingesessenen Bauernfamilien, die viele Jahrhunderte lang Weiden, Wald und Wasser gemeinsam nutzten. Dank ihrem Grund und Boden sind einige von ihnen steinreich geworden. Andere sind vor allem reich an Steinen. Der Bericht von Miriam Eisner.
Vom Gipfel des Spierstocks auf fast 1800 Meter hat man einen großartigen Blick über die Berge und Täler des Kantons Schwyz. Auf den blühenden Alpweiden grasen die Rinder, in den dunklen Fichten hängen einige Wolkenfetzen. Wenn Ottmar Reichmuth seinen Blick über den Talkessel von Schwyz Richtung Sielsee schweifen lässt, dann strahlt der Geschäftsführer der Oberallmaind-Korporation Schwyz.
Wir sehen die ganze Stosskette, wo auch das Skigebiet drauf oben ist, das ist der Oberalmig. Wir sehen bis auf Liedern hinten, das ist eigentlich das südlichste Grundeigentum, das die Oberalmig hat. Dann der Wasserberg ist eigentlich auch der Oberteil im Eigentum von der Oberalmig. Unten dran mag man hier eigentlich gerade noch ein Bischof von der Oberalmig, der Böbmerer Wald. ganz knapp gesehen. Und dann sehen wir noch in Sundereibrig runter. Das sind eigentlich alles Örtlichkeiten, die die Oberalmung als ihr Grundeigentum nennen darf.
Insgesamt 24'000 Hektar Land, ein Viertel des ganzen Kantons Schweiz, gehören der Oberalmig, wie die Oberalmeind-Korporation hier genannt wird. Sie selber führt ihre Geschichte zurück auf die Alemannen, die spätestens im 7. Jahrhundert ins Land am Fuß der Mieten einwanderten und ihren Besitz über Generationen ausdehnten. Ursprünglich waren die Korporationen Flurgenossenschaften, die gemeinsam den Wald rodeten, den Boden fruchtbar machten und seine Nutzung regelten. In Schweiz, wie an anderen Orten, war die Korporation der Vorläufer des Staates.
Wir dürfen ja sagen, dass der Kanton Schweiz ist, entstanden aus der Oberalmig. Oder die Oberalmig war der Vorläufer des Kantons Schweiz. Also da sind die sogenannten Landrechte und politischen Rechte verknüpft miteinander. Also das war 1:1.
Mitsprache, Macht und Reichtum, all das gab es nur für die Korporationsbürger. Zum Zug kam bis vor wenigen Jahren ein exklusiver Kreis von alteingesessenen Familien. Die sogenannten Geschlechter kannte man an ihren Familiennamen, ihre Korporationsbürgerrechte gingen ausschließlich von den Vätern an die Söhne über. Erst vor 4 Jahren zwang ein Gerichtsurteil die Korporation, den Frauen gleiches Recht zu geben. Heute können auch sie ihren Kindern das Korporationsbürgerrecht weitergeben. Zu den 97 alten Geschlechtern der Oberalmeind-Korporation Schweiz gehört auch die Familie von Ottmar Reichmuth. Damit ist der gelernte Käser aus Ilgau im Murtertal Grossgrundbesitzer. Zumindest ein bisschen.
Mir ist auf jeden Fall stolz, dass wir die Oberalmiger sein dürfen, dass wir Mitbesitzer sein dürfen. Wir teilen das Grundeigentum, das das grösste ist in der Schweiz. Also es gibt keinen grösseren Grundeigentümer. Teilen wir durch unsere 16'000 Bürger. Und insofern ist man dann eigentlich wieder nicht mehr ein Grossgrundbesitzer als solches. Aber wir haben sehr, sehr viele schöne Ecken und Flecken auf dem Grundeigentum, wo wir wirklich echt dürfen und auch stolz sind drauf.
Allerdings hat die Oberalmeind-Korporation nur wenig Land, mit dem sich viel Geld verdienen ließe, erklärt Ottmar Reichmuth. Er ist als Geschäftsführer der Oberalmeind-Korporation dafür verantwortlich, dass der gemeinsame Besitz den Korporationsbürgern etwas einbringt. Viel ist es nicht. 10 Franken Nutzen pro Jahr erhielt jeder Bürger bis vor kurzem. Seit letztem Jahr nur noch das Recht, den Sommer hindurch gratis mit den Bergbahnen im eigenen Gebiet Hochibrig zu fahren. Reich werden die 16'000 Bürgerinnen und Bürger der Oberalmig also nicht, trotz der gewaltigen Ländereien.
Rund ein Drittel davon ist Wald, ein Drittel sind Alpweiden und ein Drittel sind unproduktive Gebiete. Also das sind darunter noch Gröllhalden, Berggipfel. Also insofern sind wir nicht die, die das Grundeigentum in der peripheren Lage haben, wo Baugebiete sind oder in diesen ganz teuren Orten innen an und für sich. Aber wir fühlen uns trotzdem eigentlich reich mit unserem Grundeigentum, von der Fläche her, aber eben auch vom Inhalt her, was es hat.
Denn schön sind sie, die Gipfel, die Naturschutzgebiete und die Moorlandschaften. Korporation Wollerau, außer Schweiz. Da dominieren nicht die Glocken der Rinder und das Rascheln der Wälder, sondern das Rauschen der Autobahn und der Lärm der Baumaschinen. Immer weiter die Hänge hinauf ziehen sich die Villen- und Terrassenwohnungen in Wollerau. Die tiefen Steuern und die Nähe zu Zürich locken viele Vermögende an. Leute wie Tennisstar Roger Federer, UBS-Boss Oswald Grübel oder Denner-Chef Philipp Gedul sind hier zu Hause. Auf einer Anhöhe oberhalb von Wollerau, unter einem mächtigen Holzkreuz und mit prächtigem Blick über den ganzen Zürichsee, erklärt Geschäftsführer Markus Menti, welche Ländereien seiner Korporation gehören.
Also der wichtigste Teil, rein historisch und auch von der Grösse her, darf man sicher sagen, sind 450 Hektar Wald. Das ist insbesondere der Höronenzug. Dann hat die Korporation Woller auch weiter knapp 200 Hektar Landwirtschaftsgebiet, wo wir an rund 50 Pächter verpachten. Und dann sind es noch einige 1000 Quadratmeter Bauland, zum grossen Teil als Baurechtsfläche an Gewerbetreibende abgeben.
Und dieses Bauland, für das die Preise seit den 70er Jahren geradezu explodiert sind, dieses Bauland hat der Korporation Wollerau Wohlstand gebracht. Auch für die 700 Bürgerinnen und Bürger der Korporation fällt etwas ab.
Aus dem Gewinn, der aus den Liegenschaften und aus dem Baurecht resultiert, können wir jedem jährliches Geld, sogenannten Nutzen, auszahlen. Und der ist in der Grössenordnung von einer vierstelligen Summe im Tausigerbereich. Das ist ein Jahr 1300, das ist ein Jahr 1400 Franken, das ist in dieser Region.
Das ist mehr als in der Oberalmig. Aber trotzdem ein Trinkgeld im Vergleich zur Nachbarskorporation Pfäffikon, die jedem einzelnen ihrer Bürger schon mal einen Sondernutzen von 40.000 Franken auszahlen konnte. Wichtiger als das Geld sind jedoch andere Privilegien, zum Beispiel der geringere Baurechtszins, den Korporationsbürger bezahlen, oder bei der Vermietung der günstigen, korporationseigenen Wohnungen in der vordersten Reihe zu stehen. Das ist keine Kleinigkeit, wenn auf dem privaten Wohnungsmarkt eine Vierzimmerwohnung gut und gerne 4.000 Franken kostet, während die Korporation nur die Hälfte verlangt. Trotzdem, Markus Menti wehrt sich gegen den oft vorgebrachten Vorwurf, die Korporation sei ein elitärer Zirkel, der Außenstehende als Bürger zweiter Klasse behandle. Schließlich seien zum Beispiel 2/3 der Korporationswohnungen an Nichtbürger vermietet und auch die weiten Wälder stünden nicht nur den eigenen Leuten zur Verfügung. Vom alten Besitz profitiere also nicht nur die kleine Minderheit der Korporationsbürgerinnen und Bürger, sondern alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wollerau.
Die Korporation Wollerau hat immer auch Land abgegeben für Schulhäuser und für öffentliche Nutzungen. Und wir haben die Wasserversorgungen, wo wir sicher sehr günstige Wasserpreise haben. Ich meine, das zeigt eigentlich die Beziehung, die wir haben zu der Allgemeinheit.
Von den reichen Schätzen der Korporation Wollerau kann Ottmar Reichmuths Oberalmig im inneren Teil des Kantons Schwyz vorderhand nur träumen. Aber die Gewichte könnten sich irgendwann verschieben. Wenn in Zukunft nämlich nicht mehr attraktives Bauland als größtes Kapital im Zentrum steht, sondern der Reichtum an anderen Ressourcen. Stichwort Wasser.
Auf der einen Seite haben wir sehr viele Quellen auf unserem Gebiet. Das dürften die 200 Quellen sein, die wir verpachtet, abgetreten haben zur Nutzung. Die Oberalmig ist sich von dem wertvollen Gut an und für sich schon lange bewusst gewesen. Wir haben die Quellen, wenn es gegangen ist, nicht verkauft. Wir haben wohl die Nutzungen abgetreten und in den letzten Jahren konsequent zeitlich beschränkt, dass man immer wieder von Zeit zu Zeit schauen kann, ist das noch in der richtigen Hand oder wenn wir die Nutzung auch wieder zurücknehmen und frisch verteilen. Also insofern schaue ich mir gut zu dem Wasser, das sicher wieder sehr wertvoll wird werden.
Und dann könnten auch die Oberalmiger einmal nicht nur reich an Steinen, sondern wie Wollerau steinreich werden.
Und aus den Quellen würde wohl nicht nur frisches Wasser sprudeln, sondern Reichtum. Das war eine Reportage von Miriam Eisner über die Korporationen im Kanton Schwyz. Ein ähnliches Thema hat übrigens heute Abend der Doppelpunkt auf DRS1 ab 20 Uhr. Es geht da um die alten Alpgemeinschaften im Kanton Uri als Urzellen der eidgenössischen Demokratie. So viel vom Echo der Zeit für heute. Die Zweitausgabe hören Sie um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 News und der Musikwelle. Das Echo der Zeit online gibt es ab 20 Uhr unter drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Roman Villinger, für die Nachrichten Kurt Witschi, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.